Ja. Das kann man so stehen
lassen. Vielleicht sollten wir noch darauf hinweisen, dass die nachfolgenden Sendungen sich um 20 Minuten verschieben.
Ich find's spannend.
Ja, auf jeden Fall. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update. Wir begrüßen euch wieder recht herzlich zu den wöchentlichen Datenschutz-News der MigoSense, mit denen wir in gewohnter Art und Weise mit euch ins Wochenende starten. Mein Name ist Heiko Gossen.
Und mein Name ist Lothar Simonowski.
Hallo Lothar. Lothar, wir haben wieder ein paar Themen mitgebracht. Auch das kennen unsere Zuhörer. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr. Also diese Woche würde ich mal sagen, alles wie gehabt. Und ich würde dich bitten, starte einfach mal, was hast du auf dem Zettel?
Ich starte mit dem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt zum Thema Cookie-Einwilligungen. Dann gehen wir auf die namentliche Nennung des Datenschutzbeauftragten und sind letztendlich dann in Paris zu den Olympischen Spielen.
Wunderbar. Ich würde einmal auf einen Vergleich von Oracle in den USA bezüglich Datenschutzverstöße schauen. Dann sprechen wir über den Stand der Privacy Sandbox bei Google, das Verfahren, was ja die Drittanbieter-Cookies im Chrome-Browser ablösen soll. Und ganz wichtig natürlich unser Titelthema, wie sieht's eigentlich aus mit der Einbindung des DSBs im Unternehmen und dem, ja, hier in dem Fall erteilten Urteil oder ergangenen Urteil in Luxemburg über ein Bußgeld dazu. Dann würde ich sagen, spann uns nicht länger auf die Folter, wie sieht's aus mit dem Cookie-Urteil am OLG Frankfurt?
Das OLG Frankfurt hat sich mit der Cookie-Einwilligung beschäftigt, und zwar mit einer Tochtergesellschaft von Microsoft, Microsoft Advertising. Zum Hintergrund, die Microsoft Advertising platziert für Firmenkunden Werbung und verwaltet Cookies, die diese Werbung auswerten. Wie funktioniert das? Die Microsoft Advertising stellt seinen Kunden Code zur Verfügung, die diese in ihren eigenen Webseiten integrieren. Wenn die Seite nun aufgerufen wird, wird der Code ausgeführt und letztendlich werden vorhandene Cookies ausgelesen oder es werden Cookies gesetzt. Dabei verpflichtet Microsoft Advertising die Betreiber der Drittwebseiten durch ihre AGB die erforderlichen Einwilligungen eigenständig einzuholen. Es hat eine Nutzerin beim OLG geklagt, und zwar gegen diese Vorgehensweise, weil sie beim Besuch von Webseiten ihre Zustimmung nicht wiedererkannt hat. Es wurden also Cookies ausgelöst, es wurden Daten ausgeliefert und letztendlich eingewilligt hat sie nicht. Und am Ende des Tages hat das Oberlandesgericht entschieden, dass die Hinweise in den AGB von Microsoft Advertising nicht ausreichen. Sie entlasten den Konzern nicht. Und zwar haben sie demzufolge der Frau die geltend gemachte Unterlassungsansprüche zugesprochen. Die Begründung dazu lautete, dass nach den gültigen Gesetzen des T3G, und zwar im Paragraph 25 Absatz 1, dass derjenige, der Cookies speichert oder auf die Daten zugreife, die Einwilligung einholen müsse. Microsoft könne sich daher nicht darauf verlassen, dass diese Anforderungen von den Webseiten erfüllt werden. Das gesetzliche Erfordernis erfasse jeden Akteur, der eine konkrete Speicher- oder Zugriffshandlung beabsichtigt. Microsoft Advertising hafte nach Meinung des OLG auch als Täter für die Rechtsverletzung. Der Dienst speicherte Informationen in Form von Cookies auf den Endgeräten der Nutzerinnen und Nutzer, sobald die Anforderung den von ihr zur Verfügung gestellten Programmcode entsprechend ausführt. Darüber hinaus greife sie auf die gespeicherten Informationen zu, indem sie diese von den Betreibenden der Internetseite zur Verfügung stellen lasse, nachdem diese die Information ausgelesen hätten. Und damit habe Microsoft Advertising die Speicherung der Cookies ohne Einwilligung vorgenommen und zu verantworten. Die Entscheidung im Übrigen dazu erging im Eilverfahren und ist unanfechtbar.
Also klingt sehr schlüssig, finde ich, weil natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, im TDDDG oder T3DG, wie du ja auch so schön sagst, ist ja der Diensteanbieter verpflichtet, die Einwilligung einzuholen. Und da das Ganze auch nicht im Rahmen einer Auftragsverarbeitung stattfindet, sondern Microsoft selber Diensteanbieter für diesen Dienst halt ist, finde ich es auch konsequent, dass die natürlich dann auch dafür Sorgen tragen müssen, dass die Einwilligung auch wirklich eingeholt wird. Dann komme ich direkt zu unserer Titelmeldung. Das Verwaltungsgericht Luxemburg hat eine Geldstrafe bestätigt, weil der Datenschutzbeauftragte vom Unternehmen nicht ausreichend eingebunden und mit genügend Ressourcen ausgestattet worden war. Eine französische Unternehmensgruppe benannte einen Gruppen-DPO oder Datenschutzbeauftragten, also Konzerndatenschutzbeauftragten, der auch für die luxemburgische Gesellschaft benannt war. Zusätzlich diente dann noch ein Rechtsanwalt in Luxemburg als lokale Kontaktstelle. Und der Konzerndatenschutzbeauftragte, der war zwar regelmäßig eingebunden, allerdings nur durch Protokolle wurde er informiert von auch einem entsprechenden Gremium, was es in Luxemburg dann gab, aber er war dort nicht aktiver Teilnehmer. Das Gericht stellte nun fest, dass die Einschätzung der Aufsichtsbehörde richtig ist und der Konzerndatenschutzbeauftragte nicht ausreichend eingebunden war, da er halt immer erst bei Problemen kontaktiert wurde persönlich. So stellte das Gericht fest, Zitat, dass der DPO nicht direkt in alle datenschutzbezogenen Angelegenheiten involviert war und der Verantwortliche daher gegen Artikel 38 Absatz 1 verstoßen hatte der DSGVO. Das Gericht betrachtete auch die Tätigkeitsmenge des Verantwortlichen in Luxemburg. Dabei muss man wissen, es sind in Luxemburg alleine 70 Standorte und zwischen 1600 und 2100 Mitarbeitenden und ungefähr 25.000 Verbrauchern pro Tag. Und hier sieht das Gericht eine Vollzeitperson Minimum an als notwendig, die sich mit dem Datenschutz ausreichend dann auch beschäftigen kann. Daher stellte das Gericht halt auch einen Verstoß gegen Artikel 38 Absatz 2 DSGVO fest, da er, also der Verantwortliche hier, seinem Datenschutzbeauftragten keine ausreichenden Mittel zur Verfügung gestellt hat. Höhe des Bußgelds 18.000 Euro für einen französischen Konzern ist sicherlich nicht von der Höhe jetzt etwas, was man nicht leisten wird können. Ich frage mich, was das eigentlich für die Praxis bedeutet, weil wir müssen halt einmal genau hingucken, wenn wir uns das Gerichtsurteil anschauen oder zumindest mal die veröffentlichte Version davon, dann sagt das Gericht halt, dass der Datenschutzbeauftragte nicht direkt in alle datenschutzbezogenen Angelegenheiten involviert war. Was für mich in der Praxis in gerade Konzernen oder auch in größeren Datenschutzorganisationen ja echt schwierig ist, wenn man sagt, in alle datenschutzbezogenen Angelegenheiten involviert. Die Frage ist ja dann, wie viel kann der Datenschutzbeauftragte in einer dezentralen Organisation zum Beispiel auch delegieren an Datenschutzkoordinatoren und so weiter, was ja jetzt nicht total unüblich ist. In der DSGVO, und wenn wir nochmal in Artikel 38 Absatz 1 reingucken, da steht ja, dass der Verantwortliche sicherzustellen hat, dass der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogenen Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird. Das finde ich ist halt schon ein Unterschied, ja, wo ich halt sage, ja, in Fragen, klar, aber nicht in alle Vorgänge muss der Datenschutzbeauftragte ja immer eingebunden sein. Also von daher finde ich das Urteil sehr spannend und frage mich halt, ob das halt, wie gesagt, auch jetzt für Unternehmen, wo vielleicht der Datenschutzbeauftragte eigentlich ausreichend Ressourcen hat und auch eine gute Datenschutzorganisation aufgebaut hat, mit der er halt das Unternehmen letztendlich auch dazu anleiten kann, Datenschutz einzuhalten, ob das halt jetzt nicht vielleicht auch ein eher schädliches Urteil ist, wenn man das jetzt so weit auslegt. Von daher, weiß nicht, wie siehst du es, Lothar?
Ich finde es auch schwierig zu unterscheiden, ne? Bezüglich der Einbindung in alle Vorgänge. Nicht alles ist datenschutzrelevant, diese Schwelle zu entscheiden, ne, was gebe ich jetzt an den DSB, was nicht, ne, wo ist er eingebunden. Es wird spannend, wie die Praxis es zeigen wird.
Ja. Ich meine, die Praxis ist ja eigentlich, ich mache als DSB bestimmte Leitplanken, ich gebe Richtlinien, ich habe Prozesse, ich mache ein Datenschutzmanagement, was halt sicherstellt, dass in operativen Sachen der Datenschutz halt entsprechend umgesetzt wird. Und auch gerade in, also 25.000 Verbraucher pro Tag, das ist eine Masse. Ja, das ist vergleichbar mit auch anderen großen Unternehmen mit viel Verbraucherkontakt, dass da auch nicht jede Auskunftsanfrage oder jede Petentenanfrage vom Datenschutzbeauftragten selber beantwortet wird, ist halt normal. Also das kriegt auch ein Datenschutzbeauftragter gar nicht hin. Das kann der ja gar nicht leisten. Also dass es da halt entsprechende Teams gibt, die darauf geschult sind, sowas auch zu beauskunften und zu bearbeiten. Der DSB halt, wie gesagt, Guidance gibt, das vielleicht auch ein Stück überwacht, aber nicht alles selber macht. Das finde ich halt schwierig. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an Carlo Pilz. Der hatte in seinem Blog Delege Data darüber berichtet. Darüber sind wir auch aufmerksam geworden. Das Urteil ist aus dem Mai. Nicht ganz, ganz druckfrisch, aber es ist jetzt auch noch nicht zu gut abgehangen.
Ebenfalls aus Mai, jetzt aber bei uns letzte Woche auch nochmal aufgekommen, haben wir ein Urteil auf dem Tisch vom Bundesgerichtshof, vom BGH, der sich geäußert hat zur namentlichen Nennung des Datenschutzbeauftragten. In einem Rechtsstreit, in dem es um Auskünfte gemäß Artikel 15 ging und auch in diesem Zusammenhang um die namentliche Nennung des Datenschutzbeauftragten, hat der BGH festgestellt, dass die konkrete namentliche Benennung des Datenschutzbeauftragten nicht erforderlich ist, sofern die Erreichbarkeit anderweitig sichergestellt ist. Begründet hat das BGH es folgendermaßen, dass bereits nach dem Wortlaut der Vorschrift keine Pflicht zur namentlichen Nennung des Datenschutzbeauftragten besteht, sondern nur zur Mitteilung der Kontaktdaten. Sie sieht in der Semantik des Gesetzes die Begründung, dass in unterschiedlichen Zusammenhängen ausdrücklich die Mitteilung eines Namens verlangt und insofern offensichtlich bewusst differenziert. Und tatsächlich, wenn man sich zum Beispiel in den Normen zur Informationspflicht, zum Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit, Meldung von Datenschutzverletzungen und so weiter mal reinschaut, da wird schon auf den Namen des Datenschutzbeauftragten abgestellt. Und der BGH sieht es nach dem Sinn und Zweck der Vorschrift die Namensnennung als nicht zwingend erforderlich, denn es kommt nicht auf die Person, sondern auf die Funktion an. Entscheidend und zugleich für den Betroffenen ausreichend ist die Mitteilung der für die Erreichbarkeit der verantwortlichen Stelle erforderlichen Informationen. Ist die Erreichbarkeit ohne Nennung des Namens gewährleistet, also muss dieser nicht mitgeteilt werden. Und im Übrigen habe die Mitteilung nach Artikel 13 Absatz 1, also die Informationspflichten bei der Erhebung beim Betroffenen, zum Zeitpunkt der Erhebung die Daten zu erfolgen und in der Folgezeit kann es natürlich zu personellen Veränderungen kommen, weshalb eine namentliche Nennung und spätere Erreichbarkeit sogar erschweren könnte. Also eine klare Stellungnahme dazu, die Kontaktdaten ja müssen sein und sobald es gewährleistet ist, dass der Datenschutzbeauftragte kontaktiert werden kann, sowohl intern als auch extern, muss der Name nicht genannt werden.
Sehr gut, weil es deckt sich natürlich mit unserer Auffassung, wie wir es ja auch in der Praxis haben und ich glaube auch die meisten Unternehmen oder sehr viele Unternehmen das ja auch in der Praxis so handhaben, dass der Name des DSBs nicht immer auch in den Datenschutzhinweisen zum Beispiel auftauchen muss. Ist ja als auch in der Praxis nicht für sinnvoll, wenn sich da mal ein Wechsel ergibt, dann fange ich im Zweifelsfall an, die Videoüberwachungsschilder neu mal zu machen und so weiter. Deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen. Ich finde es aber nochmal wichtig, das Urteil zu kennen, ne? Weil auch da kann es natürlich immer mal wieder vielleicht dann auch von Betroffenen Bedürfnisse geben, dass der Name vielleicht auch offengelegt wird und dass man sich hier dann auch darauf berufen kann. Ich glaube, das ist für die Praxis sehr hilfreich. Dann schauen wir auf die Privacy Sandbox. Google hat die Einführung der Privacy Sandbox also erneut verschoben. Drittanbieter-Cookies bleiben standardmäßig erlaubt. Nutzer können jedoch künftig diese deaktivieren, so der Plan. Google hat einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem sie auch sagen, dass sie nun den Wünschen der Werbebranche und einiger Regulierer folgen und die Umstellung, also die verbindliche Umstellung auf die Privacy Sandbox, wohl noch etwas Zeit und Arbeit erfordert. Tatsächlich haben allen voran wohl die britische Wettbewerbsbehörde und auch die Datenschutzbehörde Sorgen geäußert, dass Googles Pläne der Werbekonkurrenz schaden könnten, während Google andererseits selber davon aber profitiert. Die Privacy Sandbox soll ja so der Plan zielgerichtete Werbung ermöglichen, aber dabei ohne zu viele Daten zu sammeln und ohne vor allen Dingen darüber halt so Persönlichkeitsprofile zu erstellen und Cookies einzusetzen. Erste Tests von Google zeigen wohl auch Potenzial, sagen wohl, dass die Ergebnisse sehr gut sind. 96% hatte ich irgendwo gelesen, was so die Retargeting-Quote auch angeht. Aber eine verpflichtende Nutzung bleibt jetzt wohl doch weiterhin offen und Nutzer, wie eben schon gesagt, sollen das dann halt zukünftig selber entscheiden können, ob sie Drittanbieter-Cookies zulassen oder nicht. Heise in seiner Meldung sieht sogar das aus für die Privacy Sandbox damit. Das habe ich jetzt aus diesem Blogartikel so noch nicht rausgelesen und ich denke, wir werden da sicherlich auch noch was zu hören in der Zukunft, wenn es da nochmal Änderungen geben sollte. Vielleicht, wie gesagt, wissen wir natürlich nicht, hat Heise auch recht und es ist sozusagen das Schleichende aus dafür, was ich persönlich schon schade finde, wenn wir dadurch, wie gesagt, diese zugegebenermaßen ja für uns alle doch sehr lästigen Cookie-Banner, damit wieder eine Alternative wegfällt oder die Chance wegfällt, dass wir davon vielleicht irgendwann befreien können.
Wir sind in Paris. Und zwar heute tatsächlich starten die Olympischen Spiele offiziell. Es sind ja schon einige Wettbewerbe in der Umsetzung. Heute sind die Eröffnungsfeierlichkeiten. Und es ist natürlich ein Riesenevent, ne, ein sportliches Event, aber auch leider Gottes ein sehr großes Sicherheitsrisiko. Und demzufolge haben wir nach einem Bericht von Telepolis, also einer journalistischen Plattform, die sich um den Einsatz von KI-Überwachungssystemen diskutiert, auf dem Tisch. Und ja, hiernach ist es natürlich nachvollziehbar, dass die französische Regierung in Zusammenarbeit mit privaten Anbietern technologische, fortschrittliche, natürlich KI-Systeme zur Überwachung und Datenerfassungsinstrumente einsetzt. Die Überwachungspläne zur Bewältigung dieser Risiken einschließlich des umstrittenen Einsatzes, muss man dazu sagen, auch experimenteller KI-Videoüberwachung, die sind ja mittlerweile so umfangreich, dass tatsächlich auch Gesetze angepasst werden mussten. Der Plan geht über neue KI-Videoüberwachungssysteme hinaus. Laut Medienberichten zufolge hat das Büro des Premierministers eine als geheim eingestufte vorläufige Verfügung ausgehandelt, die es der Regierung erlaubt, die traditionellen Instrumente der Geheimüberwachung und Informationsbeschaffung für die Dauer der Spiele erheblich zu verstärken. Dazu gehören das Abhören von Telefonaten, das Sammeln von Geolokalisierungs- bzw. Kommunikationsdaten sowie das Sammeln großer Mengen von Bild- und Audiodaten. Die weltweite Bedrohungslage, also die wachsenden Sicherheitsrisiken, können und werden mehr Überwachung erfordern, so die Regierung. In diesem Jahr sah sich Frankreich mit Bedenken hinsichtlich seiner olympischen Sicherheitskapazitäten und Bedrohung rund um die Sportveranstaltung konfrontiert. Präventive Maßnahmen sollten jedoch in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken stehen, sagen Kritiker auf der ganzen Welt, dass Frankreich die Olympischen Spiele als Anlass zur Überwachung nutzen würde. Und dass die Regierung diese außergewöhnliche Rechtfertigung für die Überwachung nutzen wird, um die staatliche Überwachung in der gesamten Gesellschaft zu normalisieren. Und auf der Grundlage der neuen erweiterten Überwachungsgesetze haben die französischen Behörden mit einigen KI-Unternehmen zusammengearbeitet, um umfassende KI-Videoüberwachungen durchzuführen. Sie setzen diese KI-Überwachung bei großen Konzerten, Sportveranstaltungen, in U-Bahn-Stationen, Bahnhöfen, zu Zeiten mit hohen Verkehrsaufkommen ein, darunter auch Konzerte von Taylor Swift, Filmfestspiele von Cannes. Und französische Beamten sagen, dass diese KI-Überwachungsexperimente gut verlaufen seien und es grünes Licht für zukünftige Anwendung gäbe. Die eingesetzte KI-Software ist darauf ausgelegt, bestimmte Ereignisse zu erkennen, etwa Veränderungen in der Größe und Bewegung von Menschenmengen. Das hatten wir auch in der vorletzten Folge über eingesetzte KI-Systeme in Deutschland während der Europameisterschaft auch schon gesehen. Aber auch zurückgelassene Gegenstände und das Vorhandensein von Waffen, Körper am Boden, Rauch, Flammen und bestimmte Verkehrsverstöße. Und es ist das Ziel, dass diese Überwachungssysteme Ereignisse wie diese Menschenmengen, die sich auf ein Tor zubewegen oder eine Person, die in ihren Rucksack greift, sofort und in Echtzeit erkennen zu können. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie innerhalb der EU, also im Geltungsbereich der Datenschutzgrundverordnung, die Legitimierung erfolgt ist. Wie eingangs schon erwähnt, hat im Vorfeld der Olympischen Spiele 2023 Frankreich ein Gesetz verabschiedet, ein Gesetzespaket zur Schaffung eines Rechtsrahmens für die Olympischen Spiele 2024. Und darin enthalten ist ein ja schon umstrittener Artikel Nummer 7, der es den französischen Strafverfolgungsbehörden und ihren technischen Auftragnehmern erlaubt, vor, während und nach den Spielen mit intelligenten Überwachungen über Videos zu experimentieren, sowie einen Artikel in diesem Gesetzespaket, der unter anderem den Einsatz von KI-Software zur Überprüfung von Video- und Kameraaufzeichnungen erlaubt. Umstritten deshalb, weil namhafte Wissenschaftler, zivilrechtliche Gruppen und Bürgerrechtler darauf hingewiesen haben, dass dieser Artikel im Widerspruch zur Datenschutzgrundverordnung und zu den Bemühungen der Europäischen Union um eine Regulierung der KI stehen. Insbesondere dieser Artikel 7 verstoße gegen die Bestimmung der Datenschutzgrundverordnung im Kontext biometrischer Daten. Französische Beamte dahingegen und Vertreter von KI-Technologieunternehmen haben erklärt, dass diese KI-Software ihr Ziel erreichen kann, nämlich spezielle Arten von Ereignissen zu identifizieren und zu markieren, ohne Person zu identifizieren, oder die Einschränkung der Datenschutzgrundverordnung in Bezug auf die Verarbeitung biometrischer Daten zu verstoßen. Dagegen haben europäische Bürgerrechtsorganisationen jedoch darauf hingewiesen, dass, wenn der Zweck und die Funktion von Algorithmen und KI-gesteuerte Kameras dahingehend besteht, bestimmte verdächtige Ereignisse im öffentlichen Raum zu erkennen, dass diese Systeme zwangsläufig psychologische Merkmale und Verhaltensweisen von Menschen in diesen Räumen erfassen und analysieren können. Ja, also ein Spannungsfeld, was sich dort aufgebaut hat, wo man selber so hin und her gerissen ist. Natürlich die Sicherheitsrisiken, die Aspekte, die nicht von der Hand zu weisen sind, versus den Freiheiten und Grundrechten der Bürger in Europa.
Dann gucken wir in die USA. Oracle zahlt in den USA 115 Millionen Dollar im Rahmen eines Vergleichs mit Datenschutzaktivisten. Nach fast 2 Jahren erreichten internationale Datenschutzaktivisten nun einen Vergleich mit Oracle, wie Heise berichtet. Und die Kläger warfen Oracle vor, ohne Einwilligung Daten von über 5 Milliarden Menschen gesammelt zu haben. Oracle zahlt nun diese 115 Millionen US-Dollar als Vergleichssumme, um hier einem Urteil zu entgehen. In der Klage ging es hauptsächlich um die Anschuldigung, Oracle habe die gesammelten Daten von Internetnutzern verwendet, um individuelle Profile zu erstellen und diese dann über das Tochterunternehmen BlueKai weiter anzureichern und auch entsprechend zu verkaufen. Mithilfe von Cookies und auch anderen Tracking-Instrumenten, unter anderem auch auf wohl vielen Pornoportalen und HTML-E-Mails, soll das Unternehmen hier wohl dann auch entsprechendes Datenpotenzial aufgebaut haben und das Ganze auch über einen großen Werbeverbund nochmal dann angereichert haben. Oracle hat nun angekündigt, das AdTech-Geschäft komplett aufzugeben. Bis zum 30. September werden wohl Produkte wie die Cloud Data Management Plattform, Digital Audiences und BlueKai wohl eingestellt. Und Oracle hat auch zugesichert, umstrittene Nutzer- und Kundendaten automatisch zu löschen, sobald das Verfahren hier abgeschlossen ist und damit dann halt auch alle Anforderungen, Verpflichtungen aus dem Vergleich erfüllt seien. Finde ich persönlich natürlich erstmal gut, dass es hier zu wohl auch dann entsprechender Konsequenz bei Oracle führt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel Geld Oracle mit diesem Geschäft wirklich verdient hat. Aber unterm Strich muss man halt auch sagen, ja, wenn man es halt nicht datenschutzkonform macht, dann ist es ja auch konsequent, es einzustellen und vielleicht auch hier es nicht erst auf eine Entscheidung von einem Gericht oder einer Behörde ankommen zu lassen.
Absolut. Und es zeigt auch die Höhe, ne? Also 115 Millionen Dollar als Vergleichszahlung. Da sieht man schon, ne, dass Oracle das sehr, sehr ernst nimmt und ja, vielleicht auch etwas höher, eine höhere Zahlung im Falle eines negativen Ausgangs erwartet hätte. Ne? Also das finde ich auch gut. Wir sind am Ende unserer Nachrichten. Wir sind schon durch. Kommen wir zur Rubrik unserer Veröffentlichung und Veranstaltung, die wir gesehen haben. Und zwar Onkida ist da. Onkida, was verbirgt sich hinter diesem asiatisch anmutenden Namen? Es ist der Orientierungshilfen-Navigator für KI und Datenschutz. Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg hat eine Arbeitshilfe erstellt zu datenschutzrechtlichen Aspekten beim Einsatz von KI. Und diese Veröffentlichung wird auch über seine Online-Präsenz angeboten. Schon ein erster Blick macht Lust auf mehr. Also es sieht sehr, sehr gut aus und ja, würden wir ans Herz legen.
Ja, ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, um nochmal auf die Themenfolge mit Professor Keber hinzuweisen, die letztes Jahr wir schon gemacht haben, mit Blick auch auf insbesondere halt diese gesamten KI-Themen. Wer sie noch nicht gehört hat, kann ich sie ans Herz legen, weil Herr Keber nochmal auch darauf eingeht, wie denn halt dieses Thema KI, insbesondere mit unseren Instrumenten, die wir halt an der Hand haben, nämlich die DSGVO in erster Linie und jetzt natürlich auch die KI-Verordnung, auch legitimieren können und worauf wir insbesondere zu achten haben. Von daher packen wir den Link nochmal in die Shownotes rein. Ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll, da nochmal reinzuhören. Selbst wenn man sie schon gehört hat, kann es nicht schaden, sagen wir mal, zur Auffrischung reinzuhören. In diesem Sinne, vielen Dank, Lothar.
Ich danke dir, Heiko. Es hat Spaß gemacht, wie immer.
Ja, finde ich auch. Und ich hoffe, euch, liebe Zuhörenden, natürlich auch. Wenn dem so ist, zögert nicht, uns auch Rückmeldung zu geben oder auf eurer Podcast-Plattform, die ihr nutzt, gerne auch entsprechend mal zu reviewen und eine kleine Bewertung vielleicht dazulassen. Freut uns immer sehr, aber auch für Kritik sind wir immer offen, wenn ihr Verbesserungspotenziale, Möglichkeiten seht. Gebt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns da wirklich ernst drüber und versuchen das dann auch umzusetzen. Wie in der Vergangenheit ja auch schon wir Rückmeldungen bekommen haben, die hoffentlich dann auch hier positiv sich bemerkbar gemacht haben. In diesem Sinne, herzlichen Dank, ein schönes Wochenende euch allen, bleibt uns gewogen und auf bald.
Auf bald.